Gottes und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie verstanden nicht, meine lieben Brüder und Schwestern, was er damit sagen wollte. Das sind so zweierlei Arten des Verstehens. Selbstverständlich, das mit dem Vater wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Und all dies, was damit unmittelbar zusammenhängt, hätte auch Maria nicht wiedergeben können. Sie hätte es nicht rational vollziehen können. Und so verstand sie es nicht und wusste es doch in der Tiefe ihres Geistes. Ich hatte bei anderer Gelegenheit schon einmal darauf angespielt, aber heute soll unser Thema ein anderes sein, eben Heilige Familie. Wir wissen eigentlich nicht, was sich dort begab. Und das ist schon mal sehr wichtig und sehr bedeutsam für Familie, dass man nicht weiß, was sich dort begibt. Das soll man gar nicht wissen. Von ganz Vertrauten und Seelenführer, von ganz besonders innigen Freunden, einmal abgesehen, soll man nichts wissen von Familie. Auch nichts wissen wollen. Das ist sehr verbreitet leider. Das ist eine der Unsitten, der geistigen Unsitten, die verbreitet sind. Man erzählt aus seiner Familie den Ärger, die Querelen, die Nöte, die Lasten, bis in die letzten Intimitäten, Enttäuschungen hinein. Ganz genau in Longum et Latum. Erstaunlich, mit welcher Vertraulichkeit, Zutraulichkeit weiteren Bekannten, entfernteren Bekannten gegenüber, Nachbarn und Nachbarinnen, sich im Trott waren, Haustür, es wird alles breitgetreten. Im Wahn, der andere würde sich im Ernst dafür interessieren, würde sich doch nur dafür interessieren, insoweit er es bei anderer Gelegenheit austratschen und aushecheln kann. Das ist ein bekanntes Panorama. Und so sollte es nicht sein. Wir wollen gar nicht wissen wollen, wie es da ausgesehen hat bei der Heiligen Familie. Und wenn wir es nicht wissen wollen, wissen wir über sie sehr viel. Mehr als die, die Näheres zu erfahren begehren. Denn die Familie, von der ich nichts weiß, von der weiß ich mehr, als von der Familie, deren Einzelheiten mir bekannt sind. Man soll sein Leben nicht erzählen, heißt ein französisches, geflügeltes Wort, ein gutes Wort. Wenn schon der Einzelne sein Leben nicht erzählen soll, wie viel weniger soll man es erzählen von der Familie? Dein Leben gehört dir, mein Leben gehört mir. Aber wie gerne erzählen die Leute ihre Lebensgeschichte. Bei manchen braucht man nur 10 Minuten zu weinen, dann weiß man schon so im Wesentlichen alles, was die Vergangenheit gebracht hat. Das ist außerordentlich lech und zeugt von geistiger Unreife. Es gibt Leute, die schütten ihr Herz so lange aus, dass man sich wundert, dass sie noch keinen Herzinfarkt bekommen haben. Das Herz muss ja total insuffizient sein für so viel Ausschüttungen, die Leute von morgens bis abends vornehmen. Man lasse das also und entsage dem Wahn. Andere würden sich dafür im Ernst, in einer ernsthaften Weise dafür interessieren. Die Familie steht im Zeichen des Geheimnisses und soll ein Geheimnis sein. Ein Geheimnis Gottes, ein Geheimnis des Abbildes der heiligsten Dreifaltigkeit sollte es sein. Und ich möchte Ihnen gleich sagen, wenn ich einmal wieder unter spezifischem Gesichtspunkt über die Familie spreche, bekommen Sie keine Minderwertigkeitskomplexe und seien Sie nicht deprimiert über alles mögliche Versäumte. Der Heilige Geist macht alles gut, vertrauen Sie sich ihm an, der selber die Vergebung der Sünden ist und erst recht der Wiedergutmacher aller Versager und aller Irrtümer. Er füllt die Lücken, macht das Versagen wett, holt auf und holt nach, bricht allen Fehlern die giftige Spitze ab und schreibt auf krummen Linien gerade. Vertrauen Sie sich ihm an. Aber dennoch muss gesagt werden, was eigentlich Familie sei und was eigentlich mit ihr und in ihr gemeint ist und sich begeben sollte. Die Familie soll die Geburtsstätte, die Wertestätte des Einzelnen sein, meine lieben Freunde. Der Einzelne, seine Selbstwerdung, dass er zur Persönlichkeit heranreife, dazu sei ihm die Familie Hort und Berge und Atemraum, Städte, wo er zu seiner eigenen Einsamkeit findet, um sich selbst zu finden, um zu sich selber zu kommen. Das ist der erste Sinn der Familie. Dazu gehört ein Einanderlassen. Selbstverständlich ist es jetzt nicht in diesem Zusammenhang Raum und Zeit vorgesehen für längere Auslassungen über Ziehen und Erziehen. Zweifellos gehört in die erste Phase der Erziehung, die eigentlich das Ziehen ist, auf eine gewisse Gewalt. Es gehört dazu auch Strafe, Sanktion, ein hartes Nein, Auflage, auch Zwang, ganz zweifellos. Aber das alles ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck der Erziehung. Das Ziehen ist um der Erziehung willen da, die meistens ausbleibt. Und Erziehung ist Mitteilung von Begeisterung. Das ist präzise die Erziehung. Es kann nur der begeistern, der begeistert ist. Also setzt die Erziehung voraus, Begeisterte. Und ich kann nur begeistert sein, wenn ich meine eigene Einsamkeit aufbauen kann und in dem Maße, wie ich sie aufbauen kann, ohne Geräusch, Suggestion, ohne optische Suggestion, zwischen vier Wänden, allein zu mir selber kommen, arbeiten, lesen, lernen, denkend. Und dann soll aus diesem Einsamen heraus das Gespräch kommen, das ja überhaupt nur aus Einsamkeit heraus sich gestalten kann. Daher der verbreitete Irrtum, die Familie lebe vom dauernden Beisammensein. Oder Eheleute müssten dauernd beisammen sein. Die beste Liebe geht kaputt durchs dauernde Beisammensein. Ich habe schon mal gesagt, die berühmten goldenen Hochzeitsbilder, wo man merkt, die haben eigentlich so Gesichter wie Zwillinge inzwischen bekommen, sind gar keine besondere Empfehlung für eine vollendet geführte Ehe. Ganz im Gegenteil. Die waren ständig beisammen. Und das ständige Beisammensein beobachtet man ja dann, wenn man irgendwo in Restaurants oder sonst ist. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Aber es kann gar nicht öfters oft genug betont werden. Dort, wo zwei in stumpfem Schweigen beisammensitzen, ohne sich zu unterhalten, dann sind das zwei, die immer beisammen sind. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Sie sind mit tödlicher Sicherheit verheiratet. Darauf können sie Gift nehmen. Wenn zwei sich angeregt unterhalten, ist die Sache ein bisschen zweifelhafter. Dann wäre es schon ein seltener Glücksfall, wenn sie verheiratet sind. Und das ist ein schlechtes Zeichen für das, was sich so gemeinhin begibt. Ständig beisammen sein. Es gibt Ehepartner, die halten es für völlig unzumutbar, länger allein zu sein. Was können die denn auch ihrem Partner sagen und geben? Sie müssen doch aus ihrem eigenen Wuchs und aus ihrem Eigenbau, aus ihrer eigenen Selbstwerdung, Selbstprägung, Selbstkristallisation heraus, auch darauf bedacht sein, sich selbst als eine immer wertvollere Gabe dem anderen zu schenken und etwas in sich zu tragen, was sie dem anderen mitteilen können. Das ist wichtig, wenn Eltern einander ins Gespräch kommen. Und ich habe schon öfters betont, dass es das tatsächlich gibt. Ich verbürge mich dafür, ich habe das schon erlebt, dass sich tatsächlich Eheleute miteinander besprechen und unterhalten. Zeichen eines wahren Gespräches. Sonst geht es ja nirgends ruppiger, muffiger, knurriger und brummiger zu als im Trautenheim. Glück allein. Erst wenn Fremde kommen und wenn man Fremden begegnet, dann strahlt auf einmal alle Freundlichkeit, Herzlichkeit auf. Und dann, wenn man wieder bei sich ist und unter sich ist, tritt die trockene, unheilige Nüchternheit ein. Unter dem Motto, wir wissen ja, dass wir uns gern haben. Das ist ja eine alte Suppe. Und dann hat man sich gern, sorgt füreinander, sorge ich denn nicht für meine Familie, ich tue doch alles. Was tue ich denn von morgens bis abends? Das ist doch alles für die Familie, für den Ehepartner. Das ist eben der verbreitete Irrtum. Die sachliche Gabe, das sachliche Tun, der sachliche Dienst allein genügt eben nicht. Atmosphäre ist alles, Ausstrahlung ist alles. Was habe ich von der Liebe, die man nicht zeigt? Gar nicht. Zum Wesen der Liebe gehört, dass sie sich zeigt. Sie muss Ausstrahlungskraft haben. Herzlichkeit, Freundlichkeit, das entsprechende Gesicht, der Ton, der die Musik macht. Alle diese scheinbaren Kleinigkeiten sind es, die Sekunden und Millimeter, von denen die Atmosphäre abhängt. Und dann könnte es sogar sein, dass sich junge Menschen in der Familie wohlfühlen und nicht immer nur so sagen, heute muss ich zu Hause bleiben und morgen darf ich weg. Es könnte dann wirklich mal sein, dass jemand sagt, ich darf heute zu Hause bleiben. Und das ist nirgends interessanter, lebendiger, geistiger zu leben als im Hause. Das könnte ja auch sein. Und sollte sein. Gespräch, Begeisterung, dazu gehört selbstverständlich, gerade auch in den Gebärden und Gesten der Liebe und Herzlichkeit und Höflichkeit und Zuvorkommenheit und Zärtlichkeit mitten am Tage, dazu gehört zweifellos eine ungeheure Selbstbeherrschung, ein Training der Selbstlosigkeit. Und in die Ehe lebt, und wie ich schon oft sagte, die präzise Definition einer glücklichen, besser gesagt einer glückenden Ehe heißt, beide stehen im Training der Selbstlosigkeit und beide wissen voneinander, dass sie in diesem Training stehen. Dann ist dieser seltene Fall gegeben. Sie bemühen sich, um des anderen Willen da zu sein, sich in den anderen hineinzuversetzen, vom anderen her zu denken und misstrauisch zu sein gegenüber den eigenen Meinungen und Vorstellung. Einsamkeit, Zweisamkeit, viel Einheit, ein aufeinander bezogen sein. Und dann, wenn der junge Mensch heranreift, zeigt der Vater oder die Mutter ihre Sicherheit durch Gelassenheit. Wer seiner Sache sicher ist, ist gelassen. Eine Familie, die auf Uniformierung aus ist, geistige Uniformierung, zerstört sich selber. Wer festhalten will, verliert. Wer freigibt, behält. Es gibt kein Entrinnen aus diesem psychologischen Gesetz. Wenn ich also bemerke, dass jemand Sohn oder Tochter ein Abweg, Irrweg, Umweg zu gehen im Begriffe ist, dann heißt es Gelassenheit, dann heißt es langer Atem. Hier ist das Wort Toleranz am Platz und ich stehe wohl nicht im Verdacht, den falschen, heute üblichen Toleranzbegriff zu verteidigen. Dieser Toleranz haftet keinerlei Unverbindlichkeit an, höchste Verbindlichkeit. Die Kinder wissen, dass die Eltern ihrer Sache absolut sicher sind und dass sie ihre vorübergehende Meinung für vorübergehend ansehen und für irrig ansehen. Und dass sie nicht für richtig halten, was sie tun. Aber geistig sitzen sie am längeren Hebelarm. Irgendwann wurde dem Kinde Begeisterung eingeflößt. Irgendwann hat das Kind bemerkt, Eltern sprechen miteinander, sind gepackt von einer großen Sache, von einem Gegenstand, der über den Tag hinaus weiß. Das ist ein unerhört wichtiges Erlebnis für ein Kind, zu sehen, die Eltern sind im Gespräch und es geht ihnen um etwas, was die Kinder noch gar nicht verstehen. Sie stehen da, sperren Mund und Nase auf. Da will ich auch mal hinkommen. Und dann wird Begeisterung Maßstab in sie eingepflanzt. Die kommen wieder, beruhigen Sie, die kommen wieder. Wenn Sie aber auf Gleichrecht schalten, wir sind hier ein Kollektiv und das wird gemeinsam gemacht. Und solange du deine Füße unter den Tisch streckst, hast du so zu denken wie wir, verstanden? Das ist das beste Mittel, um alles kaputt zu machen. Religion, Überzeugung und selbstverständlich, es ist sehr unreligiös, nur religiös. Religion weiß, wie der heilige Paulus sagt, zweifellos auf alles hin, was immer gut, schön, groß, mitreißend, erhaben, aufleuchtend ist über dem Antlitz der Erde. Denn der Heilige Geist, die wohl nur ausgehen von der katholischen Kirche, weckt auch außerhalb der Mauern der katholischen Kirche Propheten, große Meister, große Werke, große Persönlichkeiten, bei deren Anblick einem der Rücken gestrafft wird. Und auch da sollte man eben sich umsehen, welch ein Riesenfeld von Begeisterung ist möglich. Wenn Eltern selber aus dem Gespräch und aus ihrer Einsamkeit kommen, und beides bedingt einander, wie gesagt, Einsamkeit und Gespräch, wenn sie mit den Kindern sprechen und das ihre ihnen auf eine einleuchtende Weise suggerieren. Und die einleuchtendste Weise ist eben die der Eigenbegeisterung, der Existenzmitteilung, die hier gebraucht wird. Das ist Mission. Das ist der missionarische Kern, Keim und Kernzelle von Kirche und Volk. Dann ist es die Familie. Und dieser große Geist da drinnen waltet, dieser weite, große, großräumige, gelassene Atemraum. Bedenken Sie das. Bedenken Sie das. Und man sollte gerade auch über Familie Selbsterforschung halten. Wer ordentlich zu sich selber kommt und nicht eine Oase des Totalitarismus in einem Gesellschaftswesen, das nicht totalitär ist. Ein Gesellschaftswesen, das nicht totalitär ist, kann durchaus eine Diktatur sein, eine Aristokratie, eine Feudalherrschaft, eine gemäßigte Demokratie, dann immer noch ein Rechtsstaat, auch eine Diktatur kann es sein. Aber der totalitäre Staat ist ein Widerspruch in sich selbst, ist ein Unstaat. Aber es gibt durchaus liberale Menschen, ich habe deren viele gekannt, überzeugt liberal über das Maß des Gesetzten und Erlaubten hinaus, liberal, innerhalb der Familie, autokratisch, tyrannisch bis zuletzt. Die Familie ist da, wie gesagt, eine Oase des Totalitarismus. Hier wird bei uns alles so gehalten und gemacht. Und da hast du dich einzufügen in das Wir. Und wenn man will nicht ausbrechen, dann ist die Familie eine Klammer, ein Zwang, dass man eingezwängt. Nein, so soll es nicht sein. Mitten im totalitären Staatsgebilde, wie gesagt, ein innerer Widerspruch, habe ich erlebt, dass sich Familien als Oasen geistiger Freiheit, geistiger Entfaltung, geistigen Gesprächs entfalten. Ja, gerade in gewissen Gesellschaftssystemen kann dann Familie oft besser gedeihen, weil sie die letzte Zuflucht ist, zu sich selber zu kommen und zu denken und zu sagen, was einem am Herzen ist. Aber das soll gewahrt werden, auch in freieren Zeiten, dass die Familie der Raum ist, wo der Einzelne sich selber findet. Was selbstverständlich völlig unmöglich ist, wenn die Familie sich versammelt um ein Medium, akustisches oder optisches Medium, im Fernsehen gemeinsam geschaut wird, wenn die Familie sich in ein Kino verwandelt und jeder bombardiert wird mit Eindrücken, die er selbstverständlich nicht verdauen, nicht verarbeiten kann. Mögen diese Eindrücke und all diese Sendungen noch so lehrreich sein, und was weiß ich nicht alles. Das ist ein unabsehbarer Schaden. Bei Kindern weithin gar nicht mehr zu reparieren. Ein physischer Schaden, vor allem ein seelisch-geistiger Schaden. Das Gedächtnis geht kaputt, die Konzentrationsfähigkeit kaputt, die geistige Tiefe geht kaputt, die Möglichkeit zu staunen, Ehrfurcht zu haben. Es wird auf einmal alles entsetzlich langweilig schon gehabt. Das ist ja auch so geplant. Die Technokraten stehen ja im Bunde mit denen, die aus unserer Gesellschaft ein Gewimmel von Eintagsfliegen machen wollen, von Termiten, die nur ein Heute kennen, das heißt ein Nichts, denn das Heute ist ein Nichts zwischen zwei Nichtsen, sind dem nicht mehr und dem noch nicht. Wer also dem Heute, dem zeitgemäßen Verfahren ist, ist logisch notwendigerweise nihilistisch. Und wer ununterbrochen nur sich von Eindrücken bombardieren lässt, wird ein Element des Nihilismus selber, ein Nichts, völlig entpersönlich. Darum ist die Familie zu preisen, in der entweder gar kein Fernseher ist oder wenn einer ist, dann muss er im Zeichen der Seltenheit stehen. Zum seltenen Gebrauch. Ach ja, wir haben ja noch den Fernseher. Da könnte man ja diese Gelegenheit mal benutzen, sich diese oder jenes anzuschauen. So alle Jubeljahre mal. Dann ist es ideal, dann ist es richtig. Wenn aber das Fernsehen zu einem festen, substanziellen Bestandteil des Familienlebens wird, ist es schon schlecht. Muss gesagt werden, tut mir leid. Ich würde mich Sünde fürchten, wenn ich diese Wahrheit nicht sagen würde. Es ist die Wahrheit. Familie. Dort im heiligen engen Raum, dort im stillen Kämmerlein, im Grunde ist das stille Kämmerlein von den Wänden des Leibes umgeben und sein Inhalt ist die Seele. Dort sollen die Fenster aufgemacht werden, um die Not und das Schicksal, das draußen sich abspielt, in sich hineinzunehmen, dann wieder die Fenster zumachen, um aus der Autonomie, aus dem Eigenrecht der Familie heraus und des Einzelnen heraus alles zu verarbeiten, zu bedenken und miteinander zu besprechen, zu Überzeugungen zu gelangen, jeder zu seiner eigenen und sie auszutauschen. Und dann wieder die Fenster aufmachen, selbstverständlich sinnbildlich gesprochen, um das Erworbene weiterzugeben und rauszulassen. Dann ist die Familie ein lebendiges, ein virulentes, ein mobiles Element der Ausstrahlung. Das ist ganz selten der Fall. Das muss in der Familie gesagt sein. Und Inbegriff göttlichen Geheimnissen, Inbegriff dessen, was die Zukunft bringt. Dort in der Familie können dann die Gedanken kommen, still wie Taubenfüße. Da können sich künftige Stürme anmelden durch ein sanftes Säuseln. Da können sich tief im Geheimen vulkanische Geistausbrüche der Zukunft, die die Welt prägen und gestalten, vorbereiten. Dazu ist uns die Familie gegeben. Und jeder, der Familie gründet und Ehe gründet, sollte vorbereitet sein und sich selber fragen, ob er der Geistbezogene ist und der Gebieter der Sinne, der das Recht hat, derlei zu verwalten und dieses Geheimnisses gegen sich zu bedienen. Amen.